Das war er, der Milan 1. Da hat er sich verabschiedet in die Weihnachtsferien. Der Milan fliegt zu seinem Horst.
Genau, der Milan hat sich verabschiedet und ich glaube aber, dass er sich dann nicht so endgültig verabschieden wollte, wie es dann tatsächlich passiert ist, ja.
Ja, das denke ich auch. Und wenn sich einer verabschiedet, dann stellen sich zwei neue vor, nämlich wir. Ja, ich darf dich kurz vorstellen, den Peter Alexander Meissner. Seines Zeichens Kriminalbeamter und Landesvorsitzender von Sachsen-Anhalt für den Bund der Kriminalbeamten. Und ja, schon seit weit über 20 Jahren erfolgreich im Polizeidienst tätig und derzeit etwas führungslos.
Genau. 30 Jahre sind es übrigens und das ist
30.
Der,
oh,
das ist der Bund Deutscher.
Mach's immer falsch.
Bund Deutscher Kriminalbeamter.
Okay.
Aber daran soll es nicht scheitern. Ja, Thomas Görke sitzt auf der anderen Seite der Leitung, seines Zeichens Rechtsanwalt. Und mindestens genauso lange im Kampf für die Gerechtigkeit unterwegs in den Gerichtssälen von Sachsen-Anhalt und anderen Bundesländern, angrenzenden. Ja, ich freue mich drauf, auf unseren gemeinsamen Podcast hier. Wir wollen sprechen über die Sicherheit von Sachsen-Anhalt.
Genau, aus einem liberalen Blickwinkel, weil wir beide im nächsten Jahr für die Landtagswahl kandidieren für die FDP, aber das soll nicht das Hauptthema sein, das ist halt nur so ein bisschen der Blickwinkel. Eigentlich wollte ich dich ja fragen, ich habe hier so eine super Meldung bei magdeburgernews.de gelesen, Verkehrsüberwachung führt zu einer Vielzahl an Verstößen. Da wollte ich dich fragen, was deine Leute da machen.
Ach so.
Verkehrsüberwachung führt zu Verstößen, die Wirklichkeit hat uns überholt. Das Thema ist ein anderes, nämlich der Verlust unseres Innenministers in Sachsen-Anhalt am Freitag. Ja, der Ministerpräsident Haseloff hat seinen Innenminister entlassen. Ich denke mal, das ist jetzt keine Breaking News mehr, aber für uns schon.
Ja.
Ja, was? Wie ist das bei dir angekommen?
Also überraschend. Also
ich hab's irgendwie, ja.
Ich glaube, ich habe es zunächst, eine Kollegin kam ins Zimmer und sagte, jetzt haben wir auch sind wir auch Minister los. Also das breite sich ja jetzt ein in eine Vielzahl von News, die Polizei da überrannt haben. Und die
ja,
nicht so
ihr
schön
seid
waren.
Im Fokus.
Genau.
Ja, naja, ich habe das Volksstimme-Interview gelesen am Freitag, dachte, oioioi. Da ist aber einer mutig und irgendwie war schon klar, dass das so ein kleiner Showdown wird, aber dass das jetzt so schnell geht mit der Ministerentlassung, das hat mich etwas überrascht. War jetzt irgendwie so nicht vorherzusehen, dass da sich die Regierungspartei so selbst zerlegt, aber irgendwie scheinen die im Moment keine anderen Probleme zu haben.
Naja, man muss ja sagen, der Holger Stahlknecht ist eigentlich ein ziemlich beliebter Minister in der Polizei. Wahrscheinlich resultierend daraus, dass er sehr durchsetzungsstark doch so einiges für die Polizei auf den Weg gebracht hat. Also da waren sicherlich nicht alle mit allen Entscheidungen einverstanden, aber im Großen und Ganzen hat er immer eine ziemlich konsistente Politik gemacht, die zumindest dazu geführt hat, dass so einige Baustellen in der Vergangenheit abgeräumt werden konnten.
Und ja, ich denke mal so auch als Nichtpolizist war das einer von denen. Also ich war bei weitem nicht mit allem einverstanden, was man so von ihm gehört hat, aber das war mal einer von den wenigen in unserer Landesregierung, von denen man wirklich wusste, wofür er steht, ja, dass er auch das macht, was er sagt. Und das fand ich eigentlich immer gut. Von daher, ja, weiß nicht, ob was danach kommt und ob das besser wird. Mal gucken.
Ja, das ist ja immer so das Problem. Ja. Man weiß ja nie, ob hinten raus, also was danach folgt.
Ja.
Ich will ihn jetzt auch nicht in den Himmel loben. Er hat einige von den Baustellen, die wir in der Polizei jetzt haben, mit verursacht. Also jetzt nicht in persona, aber seine Regierung, denen er angehört hat. Über Jahre hinweg ist bei der Polizei gespart worden, auch am Personal gespart worden. Das hat viele Probleme eröffnet, die wir heute zu meistern haben. Und da war er auch halt mit in Verantwortung, ja. Hat versucht, da mal Geld locker zu machen, mit mal mehr, mal weniger Erfolg. Übrigens, witzigerweise, diese Verabschiedung, da hat er jetzt gerade das neue Lagezentrum in der Polizeiinspektion Stendal eingeweiht in der letzten Woche. Wahrscheinlich seine letzte Amtshandlung. Und wollte eigentlich damit vermutlich nur die Weihnachtsferien einläuten, dass diese Verabschiedung jetzt quasi so bei der Polizei geht das so viral. Also das hat wahrscheinlich jeder Polizeibeamte schon mal jetzt gehört. Und da läuft dem einen oder anderen noch die Gänsehaut über den Rücken, weil das ist natürlich schon eine Veränderung, die uns da jetzt ins Haus steht. Ja.
Naja, und sind ja so einige Sachen, ja, die euch bewegt haben so in den letzten Wochen, aber das ist jetzt wahrscheinlich die größte Hausnummer, die euch da sozusagen ins Haus steht.
Ja, innenpolitisch war das spannend jetzt im November, ja. Das das ging los von anonymen E-Mails, die da die Bereitschaftspolizei in einen sehr schlechtes Licht gesetzt haben, über Folge-E-Mails, die dann ein Direktor hier, den Herrn Krautwald, Direktor der Polizeiinspektion Stendal, mit Vorwürfen konfrontiert haben. Und zuletzt dann eine weitere anonyme E-Mail, die dann den Direktor des Landeskriminalamts in ein schlechtes Licht gesetzt haben. Also viele schlechte Neuigkeiten für die Polizei können wir eigentlich überhaupt nicht gebrauchen, muss ich sagen. Nee. Haben genug andere Probleme.
Das kann ich mir vorstellen. Aber diese anonyme Anzeigerei, das nervt mich auch außerhalb der ganzen Geschichte hier bei der Polizei. Das nimmt ja so ein bisschen Überhand, ja. Das alles passiert anonym. Und ich bin ja so ein bisschen der Meinung, dass in der Demokratie doch jeder ruhig sagen können muss und auch sagen soll, was ihn bewegt, aber doch bitte dazu stehen sollte. Ja, und auch im Strafrecht, wenn ich der Meinung bin, ich will wen anzeigen oder ich muss jemanden anzeigen, dann kann ich doch dazu stehen. Finde ich jedenfalls.
Ja, definitiv, ja. Also ich kenne auch noch Zeiten in der Polizei, da waren so anonyme Anzeigen eher so wie so ein Hinweis in der Behandlung, und dann hat man halt geschaut, ob man die Vorwürfe, die da drin erhoben werden, belegen oder entkräften kann. Also ich hätte, oder bei den meisten anonymen Anzeigen, die mir so bekannt sind, hätte ich nicht im Traum daran gedacht, damit zum Gericht zu marschieren und einen Beschluss zu beantragen für irgendwas. Also das ist schon beachtlich, muss ich ehrlich sagen.
Wahrscheinlich hätten in 99% der Fälle dir die Richter da auch das Papier wieder mit nach Hause gegeben bei einer anonymen Anzeige. Jedenfalls nach meinem Rechtsverständnis dürfte man ja da dann erstmal nicht wirklich von einem dringenden Tatverdacht ausgehen. Aber in bewegten Zeiten ist das offensichtlich anders. Da.
Ja, jetzt kennen wir die anonymen Anzeigen nicht und wie konkret die waren.
Stimmt. Stimmt.
Also das muss man sich dann wahrscheinlich im Detail angucken, und ich hoffe mal, unterstelle mal, dass unsere Justiz da zumindest also ordentlich geprüft hat, da gehe ich mal von aus. Aber ist schon bemerkenswert auf jeden Fall. Und das sollte man nochmal beobachten und im Auge behalten. Also wir reden hier natürlich über die Durchsuchungsbeschlüsse, die erlassen worden sind. Um bei den Kollegen in der Bereitschaftspolizei dort Mobiltelefone sicherzustellen. Beschlüsse bei Unverdächtigen, 103er-Beschlüsse, das kannst du aufklären, was das auf sich hat?
Ja, Paragraph 103 StPO ist das, da darf man eben zur Sicherstellung von Beweismitteln in einem Strafverfahren auch bei unverdächtigen Personen, also bei Zeugen, durchsuchen und Sachen sicherstellen. Aber man braucht einen Tatverdacht, einen hinreichenden Tatverdacht. Das heißt, man braucht erstmal ein Ermittlungsverfahren gegen eine konkrete Person, gegen den sich ein Verdacht richtet. Und einfach mal nur zu durchsuchen, um irgendwas zu finden, um dann irgendein Verfahren einzuleiten, das weiß ich nicht, das geht in meinen Augen schon deutlich zu weit. Ja, zum Thema ordentlich geprüft und Justiz, ich halte mich zurück.
Ja, ja gut, du bist Teil der Justiz, aber ich bin Exekutive.
Ich kenne so manchen Beschluss, der einfach nur ich will jetzt nichts unterstellen und ich nenne auch keine Namen, aber von dem man das Gefühl hat, der ist einfach mal nur unterschrieben worden. Vor der Prüfung.
Der ordentlichen. Das lassen wir mal so stehen.
Also, das lassen wir.
Ich habe ja immer noch Vertrauen in den Rechtsstaat. Ja. Durchaus.
Ich auch.
Und ich weiß, dass sich so die Untersuchungsrichter bei manchen Sachen schon, also sehr genau die Fakten angucken. Deshalb hoffe ich einfach mal, dass das hier auch so ist. Ja. Brauche ich eigentlich einen Beschuldigten in so einem Verfahren schon oder kann das noch gegen Unbekannt laufen?
Das kann auch noch gegen Unbekannt gehen, aber ich brauche zumindest ich brauche einen Tatverdacht, ja.
Also, dass die Tat wirklich passiert
jetzt, ist, ja. Ja, ich kann jetzt nicht, mir irgendwie den Verdacht erst schaufeln durch die Durchsuchung. Mhm. Und ob der eben gegeben ist durch diese anonyme Anzeige, gut, da hast du recht, da muss man den Inhalt kennen. Wenn die natürlich hinreichend, also wenn die so konkret ist, dass man sagen muss, naja, das kann nur stimmen oder mit einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit, dann kann das schon in Ordnung sein. Also wir kennen die Fakten nicht und dann
genau, gut, die werden,
halten wir uns zurück.
Wie ich unsere Presse kenne, werden die über kurz oder lang in der Volksstimme stehen oder in der Mitteldeutschen genau. Und dann können wir das ja nachlesen.
Ja, genau.
Was ich viel spannend finde, ist, was das eigentlich auch so ein bisschen mit der Polizei macht.
Ja.
Also wie das auch bei der Polizei so ankommt und was das dann auch mit der Gesellschaft macht. Ich meine, es ist ja erstmal in Ordnung, Straftaten zu verfolgen, unabhängig davon, von wem sie begangen werden. Also auch von Polizisten. Also was heißt auch insbesondere, das muss man natürlich verfolgen, völlig klar. Also da gibt es auch keine zwei Meinungen, glaube ich.
Nur nicht Kleinkriminalität, habe ich heute gelesen.
Ja, das stimmt.
Also das ist dann schon wieder Rassismus. Das dürfen wir nicht. Ja. Das ist dann wieder.
Ja, lass uns noch ein bisschen nach hinten schieben, das Thema. Da würde ich auch gerne nochmal drauf kommen.
Ja,
das hat mich tatsächlich auch fasziniert, gebe ich also zu. Zumal ich mit der lieben Frau Jelbke auch schon mal so eine kleine einen kleinen E-Mail-Disput hatte. Lass uns nochmal dazu kommen. Ja? Das machen wir so als Teil 2. Nee, mir ging es jetzt darum. Also Polizei, Justiz, das sind ja so die Bereiche, die sollen ja unseren Staat quasi, also das Recht im Staat durchsetzen. Die sind ja dafür da, dass sich alle an die Regeln halten. Und eine Regel, genau. So habe ich es mal gelernt, ist auch immer, dass wenn ein Vorwurf erhoben wird gegen einen Beschuldigten, das sind ja die du vertrittst da so öfters mal, dass der Vorwurf...
Ich vertrete Unschuldige. Meine sind nur unschuldig. Aber die sind B-Schuld, da hast du recht. Aber die sind immer unschuldig.
Okay, deine unschuldigen Beschuldigten.
Genau.
Aber auf jeden Fall, und das ist, ich meine, wir lachen jetzt darüber, aber das ist ja tatsächlich ein hohes Gut.
Ja, na klar.
Also die müssen natürlich wissen, wer ihnen da den Vorwurf macht, damit die sich auch verteidigen können. Die müssen also dem Ankläger ins Auge schauen können, um dann eben halt drauf einzugehen. Das hat ja durchaus auch seine Berechtigung. Ich meine, da steckt dann auch viel Problem drin, Zeugenschutz und so weiter. Aber es hat ja durchaus seine Berechtigung. Wenn ich einen Vorwurf erhebe gegen irgendjemanden, dann muss der sich halt auch rechtfertigen können und muss auch wissen, woher es kommt. Und das passiert klar, ja, jetzt hier gerade nicht, ja. Das ist ja so
ein Gefühl. Na eben. Ja, also ich stelle mir so parallel vor, es klingelt an der Tür, du machst auf und dann stehen ein paar Herren und Damen vor deiner Tür und sagen, sie wollen jetzt mal deine Wohnung durchsuchen, zeigen dir den Durchsuchungsbeschluss und da steht dann, sie werden anonym beschuldigt, keine Ahnung, Drogen zu verstecken.
Genau.
Würde ich da sagen, hä? Ja, also du stehst da, wie setzt du dich dagegen?
Und dann schießt du erstmal zu deinen Nachbarn, werde ich nicht leiden können.
Ja, genau.
Naja, genau. Das ist ja in der Polizei auch nicht anders. Ich meine, da wird ja auch ein Klima erzeugt mit sowas, ja. Das ist ja.
Ja. Und dann kommt, äußern Sie sich dazu.
Genau, aber das muss ich ja nicht als Beschuldigter, habe ich
gelernt. Muss ich nicht, nee.
Da habe ich ja dann einen Anwalt. Ich kenne einen guten Anwalt.
Genau. Schweigen ist Gold. Schweigen ist Gold.
Aber ein bisschen bleibt der Rechtsstaat da so,
ja,
so verantwortlich schuldig. Ja.
Na klar. Das ist, also diese ganze anonyme Beschuldigerei, sage ich mal, das ist einfach gemacht, aber hat verheerende Folgen, wenn man sich da zu sehr drauf einlässt, in meinen Augen. Ja, wenn man dann das Ganze zu sehr von der persönlichen Verantwortlichkeit abkoppelt, dann wird es schwer. Ja, kann man das verstehen, dass manche Zeugen Angst haben um Leib und Leben und Hab und Gut, ja, wenn sie eben aussagen, aber das muss die extreme absolute Ausnahme sein, dass man dann eben sich nicht Schutz outen dann, muss. Ja, ja, das da gibt's dann sicherlich andere Programme, Zeugenschutz und so weiter. Aber wenn man das jetzt zu weit fasst und zu weit die Voraussetzungen halt immer lockerer gestaltet für solche anonymen Geschichten, dann glaube ich, gibt sich der Rechtsstaat da ganz schön auf an dieser Stelle.
Also ich schreibe mir mal in mein schlaues Tagebuch, das mache ich jetzt hier, schreibe ich mir mal Zeugenschutz
als nächstes Thema.
Und Strafvollzug, also vielleicht auch für den nächsten Podcast.
Ja, ja.
Weil das ist Tatsache eine Sache, die man auch nicht so, also so undiskutiert lassen sollte, weil gerade Zeugenschutz, da sind einige Baustellen.
Ja.
Okay, habe ich gemacht. Ich habe mir übrigens heute Cola Zero mitgebracht hier, damit ich nebenbei.
Danke. Ich nehme auch einen Schluck.
würde ich dir gerne rüberreichen. Ja,
schick mal was über die
Funkwellen. Ich habe ja überlegt, ob ich jetzt Rotwein nehme oder Cola Zero. Und dann habe ich gesagt, nee, wir reden hier über Recht und Ordnung. Da bleibe ich erstmal bei der Cola.
Und Cola sagst du Cola Zero und trinkst Rotwein?
Nee, ist ja kein Videopodcast. Aber es ist
genau.
Ich bin ja ehrlich.
Ja.
Und Cola Zero, ich habe mir mal sagen lassen, dass das also, dass dieses Zero einem nicht wirklich hilft, ja, aber naja,
ich glaube dran. Man trinkt noch mehr und genau, das dann hilft's. Hm. Ja.
Ja,
ja, aber wo lecker. Waren wir denn eigentlich?
Aber lecker.
Bei Milan 1, zurück mal zu Milan 1. Du kanntest den ja einigermaßen,
also
Milan, nicht persönlich, privat, aber du hattest ja mit dem ein paar Mal zu tun.
Ja.
War der so in Ordnung als?
Also, Milan 1 war, ja, also so wie man so einen Minister kennenlernt in der Funktion als Landesvorsitzender von so einem Berufsverband. Also wir haben öfters mal zusammengesessen, wir hatten da so einige Baustellen, die wir zusammen beackern mussten, was die Polizeistrukturreform betraf. Also er war immer jemand, von dem ich den Eindruck hatte, dass ihm das Thema wichtig ist und dass er da was bewegen will. Und er hat auch durchaus versucht, da die eine oder andere Baustelle wegzuräumen. Das ist natürlich in der Demokratie schwierig, ja, weil da ist ein Finanzminister, da sind andere Ressorts und die haben natürlich alle ganz wichtige Probleme und da stellt sich die Polizei halt auch immer ein bisschen mit an, ja. Das ist durchaus schwierig. Also ich fand ihn sympathisch, finde ihn immer noch sympathisch. Das ist halt auch immer interessant er ist ja selber Strafverteidiger, ja, und hat auch eine Kanzlei in Magdeburg.
Staatsanwalt war er auch mal, also der kennt alle Seiten.
Genau, Staatsanwalt war er. Und bevor er Minister geworden ist, hat er ja auch als Verteidiger gearbeitet. Da hatte ich übrigens mal Tatsache direkt mit ihm zu tun. Wo. Sehr, sehr lustig. Weiß ich gar nicht, ob ich das hier erzählen kann. Also da saß er noch als Anwalt auf der Gegenseite.
Ha.
also nicht auf der Gegenseite, auf der Seite des Beschuldigten.
Und auf der Seite des Rechts.
Auf der Seite des Rechts, genau, Thomas, du kennst das, ja. Und
auch Rechtsanwalt, ha?
Genau, Rechtsanwalt. Und kurz danach war er mein Chef. Das war schon spannend. Aber
das ist ja auch
das ist halt auch so. Und wenn man seine Rolle kennt, ist das auch kein Problem. Hm. Also wir haben relativ zeitnah damals auch schon Kontakt gehabt. Ich als BDK-Aktivist, hätte ich fast gesagt, und er als Minister. Und haben dann versucht, da auch viele Probleme, wie gesagt, wie schon geschildert, wegzuräumen. Manche haben wir geschafft, manche nicht. Ja, ich bin mal gespannt, wer jetzt kommt.
Aber es war jetzt nicht so Konfrontation und Gewerkschaft gegen Dienstherren oder das war irgendwie immer
konstruktiv. Er war eigentlich eher jemand, der versucht hat, die Leute einzubinden und die Probleme mit der Belegschaft zu lösen. Also da kann ich nichts Schlechtes über ihn sagen. Aber spannend ist ja sein Abtritt jetzt, ja. Da wird ein Minister entlassen. Ich glaube, das gab es in Sachsen-Anhalt zweimal jetzt, ja. Also das ist ja schon harter Tobak, dass ich da meinen Minister in die Wüste schicke. Was macht denn Herr Haseloff da, unser Ministerpräsident?
Ich verstehe es nicht. Also ich sag mal, die eigene Partei, ja, und auch noch der Vorsitzende seiner eigenen Partei. Und ehrlich gesagt, ich finde da keinen, ich habe ein paar Mal drüber nachgedacht, was jetzt so, also ob das wirklich so durchdacht ist, und ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich denke mal, das war so eine mehr so eine Bauchentscheidung. Dann kam möglicherweise kurzer Anruf bei Mutti. Mutti gibt grünes Licht und dann
ja, nicht so Kündigung. Nicht so unsere Bundeskanzlerin hier. Komm.
Ah, gut.
Die macht schon ihren Job.
Macht die ihren Job.
Aber ja, na klar.
War jetzt ein bisschen salopp gesagt. Ja, aber er wird sich schon die Rückendeckung geholt haben von der Bundespolitik. Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Na klar. Aber spannend ist ja tatsächlich, also ich habe man muss ja nochmal ausholen. Der Holger Starknecht hat ja ein Interview gegeben, der Volksstimme.
Ja.
Das können wir ja hier vielleicht mal verlinken. Ich weiß gar nicht, ob das geht bei diesem Podcast, dass man da so in den Beschreibungen das mit reinpackt.
Bestimmt.
Können wir mal probieren. Also der hat ein Interview gegeben in der Volksstimme und hat es ging um die Gebührenerhöhung bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Und da hat er die Position der Landes-CDU dargelegt. Und die sagt, wir haben in unseren Koalitionsvertrag geschrieben, wir wollen keine Gebührenerhöhung. Und deshalb wollen wir nicht vertragsbrüchig werden.
Ja.
Also machen wir keine Gebührenerhöhung. Und wenn ich es richtig gelesen habe, hat der Ministerpräsident aber schon diesen Ländervertrag unterschrieben. Und einen Vertrag müssen sie jetzt brechen.
Also, einen Vertrag müssen sie brechen.
Einen Vertrag müssen sie brechen. Und ja, da hat er die Position der Landespartei dort wohl vorgestellt.
Na, was ja eigentlich so ein bisschen seine Aufgabe ist als
Landesvorsitzender.
Ja,
das sollte er machen.
Regierungspartei, da würde ich jetzt mal nicht sagen, dass das was besonders Ehrenrühriges ist, dass er da vorprescht. Ja, und ich fand auch, entweder ist der Ministerpräsident da extrem dünnhäutig, da sind noch andere Sachen. Gut, wahrscheinlich sind da noch andere Sachen im Spiel. Da so ein bisschen so noch nicht verwundene Diskussionen aus der Vergangenheit, keine Ahnung. Aber ich denke auch, dass man da auch als Ministerpräsident ja durchaus trennen muss, was sagt jemand als Minister, als, ich sag mal, oberster Diener dieses Landes und seiner Bürger, und was sagt da als Vorsitzender einer Partei. Und weiß ich nicht, das er ist jetzt ja nicht als Minister losgegangen und hat gesagt, keine Ahnung, die Regierung hat abgefrühstückt oder irgendwas.
Naja,
was ja so falsch nicht ist, aber.
Er hat schon gesagt, also ich könnte mir durchaus eine Minderheitsregierung vorstellen.
Ja.
Also als dieses Interview rauskam, habe ich so mal meinen Twitter-Verlauf und so auf den sozialen Medien das verfolgt, und die ganzen CDUler, mit denen ich so befreundet war, die haben ihn alle erstmal gefeiert.
Ja.
Und fanden das alles toll, ja, weil die immer so die den Eindruck haben, dass oft der Schwanz mit dem Hund wackelt, so wie sie es nennen. Dass die kleinen Parteien hier, die Grünen und die SPD, die CDU da vorführen, und das finden die alle nicht so toll.
Und deshalb, aber das haben sie ja auch meiner Meinung nach echt gemacht, ja. Die haben die so richtig da ins Schach gestellt mit der Aktion. Na, erst unterschreiben sie einen Koalitionsvertrag, wo was von Beitragsstabilität steht, und dann ist Beitragsstabilität auf einmal heißt jetzt was anderes. Muss man auslegen oder so. Aber wenn jeder das irgendwie anders versteht, muss man darüber reden. Aber dann sich jetzt hier hinzustellen, gerade in so einer Pandemiezeit hier, und den anderen da, ich weiß nicht, das ist ja schon keine politische Diskussion mehr gewesen. Das war ja hier schon, dann kommt wieder die ewige AfD ins Spiel. Da wird behauptet, das würde die Axt an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelegt. Ich meine, gut, das ich denke mal, da sind wir weit ab von, dass die jetzt nicht, dass jetzt nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier eingestellt werden soll. Das weiß ich nicht, ja, aber das kommt so rüber, meiner Meinung nach. Ja. Und dann wird da so ein Potenzial aufgebaut, und und plötzlich stehen sie alleine da, und rechts daneben nur noch die ganz braunen. Ja, und jetzt, was schlimm, machst du jetzt? Ja. Und dann stehst du da, und entweder du stehst zu deiner Position und hältst das aus und weißt aber genau, was da kommt, oder du knickst ein. Und aller Ehren wert, wenn man da, also meiner Meinung nach ist es aller Ehren wert, wenn man dann seine Position dann tatsächlich dann auch hält. Und sagt, ich stehe das jetzt mal durch. Aber.
Naja, aber da wurde ja ein ganz schöner Shitstorm draus gemacht. Das ist ja so diese Debatte, die wir jetzt hier auch bei vielen anderen Themen führen. Wer mit der AfD stimmt, ist kein Demokrat und ist eigentlich schon rechts und Nazi oder Faschist, was ja gerichtlich erlaubt ist, das zu sagen. Also, das finde ich schon sportlich. Also mittlerweile wird ja ein Buch darüber geführt, welche Parteien mit der AfD zusammen auf kommunaler oder sonst nicht Ebene abgestimmt haben. Spannenderweise haben das mittlerweile alle gemacht.
Ja, ja.
Also das wird jetzt Qualitätskriterium, ob ich jetzt mit der AfD abgestimmt habe, also politisches Qualitätskriterium. Und dann darf ich das nicht. Also wenn das der Maßstab ist, dann haben wir schwierige Zeiten vor uns, ja.
Du schaffst dir doch deine Handlungsspielräume ab, ja. Wenn du jetzt, also ich stelle mir jetzt mal vor, der Ministerpräsident stellt die Vertrauensfrage und die AfD stimmt für ihn.
Ja, dann müssen alle anderen dagegen stimmen.
Naja, und wenn er dann müssen alle anderen dagegen stimmen, und wenn es dann daran hängt und er mit diesen Stimmen, dann darf er die Wahl nicht annehmen. Dann haben wir hier wirklich ein Problem. Ja, also was, meine, gut, ich vertraue denn immer noch so ein bisschen auf die demokratischen Spielregeln, dass das nicht passiert. Aber
du lieferst
dich da aus, ja.
Als FDP haben wir das ja schon erlebt, ja. Also
wir haben, naja.
Also da haben wir ja unsere Erfahrungen mitgemacht, wie schnell mein Ministerpräsident ist und dann auch wieder nicht.
Und dann nicht mehr.
Also
ja, also ich sag mal, ja, klar. Ja.
Also es ist schon, ich finde es schon schwierig. Lass uns doch mal über die AfD reden. Also
ich kann sie nicht leiden.
Ja, ja.
Und die Position erst recht nicht.
Ist richtig,
aber ich kann auch nicht leiden, dass die, ich sag mal, aus dieser letztendlich Minderheitenposition hier das ganze demokratische System erpressbar machen. Und ich kann es auch nicht leiden, dass andere Parteien das dann so gnadenlos ausnutzen. Das finde ich nicht wirklich demokratisch.
Also ich kenne ja sogar ein paar AfD-Leute. Also wir haben als Landesverband vom BDK ist das alte Tradition, dass wir mit allen Parteien sprechen, die im Landtag vertreten sind. Ich glaube, damals, als hier die DVU, war das DVU, die in Sachsen-Anhalt im Landtag mit war, mit denen haben wir, glaube ich, nicht gesprochen. Also die waren aber auch wirklich.
Ja, wir hatten hier irgendwie einige, die den Namen man nicht mehr kennen.
Also die waren aber wirklich sehr, sehr speziell. Aber wir reden mit allen Landtagsfraktion und hören uns erstmal ihre Positionen an und loten aus, wo es da Gemeinsamkeiten und Gegensätze gibt. Und in dem Tenor haben wir auch mit der AfD-Fraktion gesprochen, dort mit den innenpolitischen Sprechern. Ja, also wenn man ins Detail gegangen ist, das war meine Erfahrung damals, wenn man ins Detail gegangen ist und über bestimmte Themen sprechen wollte, war da relativ viel Leere.
Ein großes Nichts.
Also wenig Konzepte. Also ich will Ihnen jetzt nicht Unrecht tun, auch nicht allen, aber das waren eben Politamateure zu der Zeit, wo wir mit denen gesprochen haben. Es mag sich geändert haben, aber das war jetzt, ja, ich habe jetzt nicht das große Drama für die Demokratie da drin gesehen. Ich hatte eigentlich eher gehofft, dass sich die etablierten Parteien sachlich mit denen auseinandersetzen. Aber das ist ja auch nicht so wirklich passiert. Das ist ja alles sehr viel Demagogie, ja, die so im Raum steht. Also leiden kann ich es ja auch nicht, aber die macht natürlich auch was mit unserer Demokratie, ja. Also wenn ich jetzt immer gucken muss, okay, die Abstimmung im Landtag ist am Montag, wie hat sich denn die AfD positioniert, damit ich jetzt hier kein Problem kriege, dann wird das schon irgendwie komisch, oder?
Ja.
Also,
das wird's.
Guck dir mal den unseren Ministerpräsidenten, kurzzeitigen Ministerpräsidenten, den Herrn Kemmerich da aus Thüringen an. Da wird ja mal unterstellt, es gab Absprachen vorher, dass die gemeinsam ihn wählen wollten, um dort einen Linken, den Bodo Ramelow, als Ministerpräsidenten zu verhindern. Ja, also das geht offensichtlich nicht. Also du darfst nicht mit der AfD stimmen. Das ist dann immer falsch. Schwierig, schwierig. Kann man das halten? Kann man das langfristig halten?
Naja, dann müssen die anderen eben wirklich, ich sag mal, sich vertrauen. Und wenn sie das nicht tun, wie bei uns hier mit, also unsere Kenianer, also wenn die dann sich auch noch zerhacken gegenseitig, ja, und der eine irgendwie dem anderen vorwirft, er würde das Bollwerk gegen rechts unterminieren und man sich dann da in gegenseitigen, ich sag mal, Schuldvorwürfen zerfleischt, dann gibst du denen viel mehr Macht, als sie eigentlich haben. Ich sag mal, letztendlich, wenn die jetzt hier, wenn unsere Kenia-Koalition sich jetzt hier tatsächlich auflöst, dann hauen sich die Rechten doch wirklich auf die Schenkel. Also dann, glaube ich, dann gehen die feiern.
Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Die halten
nein, das wird nicht passieren. Die aber durch. Ich denke auch, die werden. Aber da müssen sich alle bewegen, ja. Und wenn du den Ton hörst, mit dem da auch öffentlich gesprochen wird, mein lieber Mann. Da würde es mir jetzt schwerfallen, da noch Vertrauen aufzubauen. Und ja, gibt es da sowas wie einen Mediator?
Aber könntest du ja machen, ja.
Also du bist politische ja, Mediation.
Muss man als Mediator eigentlich eine spezielle Ausbildung machen?
Naja, also die Berufsbezeichnung ist nicht geschützt. Aber wenn man das richtig machen will, brauchst du schon eine Zusatzqualifikation. Also zum Beispiel die Gerichte, die haben ja auch so eine gerichtsnahe Mediation, die kriegen so eine Zusatzqualifikation. Das sind Richter, die dann so eine zusätzliche Ausbildung machen. Ja. Und bei den Anwälten gibt's das auch, so eine Mediatorenausbildung. Also ohne das wird's nicht gehen, denke ich. Aber um dich jetzt als Mediator da anzubieten.
Okay.
Ja, manche haben's im Blut. Vielleicht.
Könnten wir Kenia ja mal anbieten. Also dass wir als FDP da den Mediator machen und die Probleme machen. Aber dann hat Milan ja politisch auch völlig versagt, oder? Wenn ich das jetzt mal zu Ende denke.
Naja, Milan hat irgendwie, weiß ich nicht, ob der sich da seine seine Truppen nicht durchgezählt hat vorher. Bevor er die Aktie in Angriff gestartet hat, das weiß ich nicht, aber es sieht ja im Moment fast so aus. Das wäre natürlich.
Naja, man sagt ihm ja nach, dass er mitunter mal ziemlich schnell Entscheidungen getroffen hat. Also Herrn Wenz zum Beispiel als Staatssekretär einzusetzen. Oh. Das war ja eine Sache, die man ihm vorgeworfen hat. Wobei das ja nicht ganz alleine nur auf seinem Mist gewachsen sein soll, heißt es, aus gut unterrichteten Kreisen.
Ja, das habe ich auch gehört. Ja. Und er hat es aber, er hat's abgefangen. Ja. Er hat es auf seine Kappe genommen letztendlich und Das hängt bei ihm auf dem Buckel.
Aber als die Nachricht damals kam, habe ich auch erstmal auf den Kalender geschaut und welcher Tag ist, ob das nicht zufällig April ist oder so.
Ja, naja, ich habe ja so ein bisschen mit der Fanhilfe zu tun. Aha. Da lasse ich das schon so ein bisschen so, als würden die ersten Barrikaden gebaut im Stadtgebiet von Magdeburg. Und ich hätte es jetzt nicht schlecht gefunden.
Aber Fanhilfe, ist das eigentlich nur Fanhilfe des FC Magdeburg? Oder übrigens ein sehr herausragender Verein, den wir hier mal durchaus erwähnen sollten.
Genau, und die müssen wir vielleicht auch mal hier einladen, weil die haben wirklich viel zu sagen. Ja, also es gibt viele Fanhilfen in Deutschland, in der Regel zu den einzelnen Vereinen. Und interessanterweise, die Fans hauen sich die Köpfe ein. Und die Fanhilfen tagen zusammen und sprechen miteinander. Also es ist wirklich eine interessante Geschichte, ja, die so ein bisschen wie eine Rechtsschutzversicherung für natürlich wie immer unschuldig Verfolgte.
Ja, sowieso. Fußballfans. Klar, natürlich.
Ja, aber ich sag mal, das ist schon, die haben schon was zu sagen, ja, zu verschiedenen Themen. Und
warum wollten die jetzt bei Herrn Wendt die Barrikaden aufbauen?
Ja, weil er ein Hardliner ist.
Achso, da haben, sie Angst, dass die Polizei dann durchgreift, richtig.
Ja, naja, das ist ja auch so ein Thema, wo ich mit Milan 1, nicht persönlich, aber so ein bisschen bei der politischen Anschauung so ein bisschen querstand. Das war diese Geschichte mit der Strafbarkeit von Pyrotechnik in Stadien. Also ist das nicht in Ordnung? Das ist eine... Ist eine Ordnungswidrigkeit, aber dann gab es ja in dieser Innenministerkonferenz gab es ja dann so Bestrebungen, daraus eben auch Straftaten zu machen und dann da wirklich mal so richtig hart durchzugreifen. Das war so das Thema, da wollte man dann irgendwie...
Das ging ja auch gegen die Sachsen, oder? Also das war...
Da war dann Ausgangspunkt
auch so ein Video vom Dynamo Dresden, oder? Wo die da irgendwie waren, kann das sein?
Ja, da ging es genau, da kannst du ja gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall gab es da einen Vorfall, wo es dann auch irgendwie Stress gab wegen so einer Zaunfahne da das ist so eine Lieblingsfeindschaft. Ja, also,
okay.
Obwohl ich musste mir letztens auch im Gericht von einem Staatsanwalt die Nase putzen lassen, der mir gesagt hat, es gibt in der Polizei, es gibt keine Feindbilder. Was gibt's nicht?
Okay. Ja. Also Herr Striegel, seines Zeichens innenpolitischer Sprecher der Grünen, der hat mich mal gefragt, warum es eigentlich so eine Feindschaft zwischen der Antifa und der Polizei gibt. Und da habe ich ihm natürlich auch gesagt, es gibt da keine Feindschaft. Also die Polizei pflegt da keine Feindschaften. Allerdings mag ich Leute, die mir Steine an den Kopf werfen, nicht wirklich. Also
ja.
Und auf den Demos ist das ja leider ab und zu mal der Fall. Ja. Und wir haben halt nicht immer mit den netten Zeitgenossen zu tun als Polizei.
Nee, das stimmt. Das
damit will ich natürlich wie immer nicht alle diskreditieren. Das sind immer einzelne Personen, die da auch die Probleme verursachen. Und das ist ja im Fußball ja auch so. Die meisten Fußballfans, die ich kenne, sind völlig entspannt.
Ja.
Und wollen da ihr Spiel genießen und ihre Lieder singen.
Na klar.
Und dann gibt es immer solche und solche, ja.
Oh. Ja. Also das Thema müssen wir auch mal. Schreib mal auf deinen
Zettel. Schreibe ich mal auf meinen Zettel? Fanhilfe? Nee, das ist bestimmt spannend. Also,
Ja.
Genau. Also Milan war aber nicht so für die Fanhilfe und Herr Wendt hätte durchgegriffen.
Und Herr Wendt hätte ja jetzt, das war ja, er war ja so als Hardliner war der ja bekannt. Und ja. Befürchtete man natürlich, dass es dann
härter wird,
dass es dann die Stadionverbote an der Tagesordnung sind und dass man dann da auch Einfluss nimmt auf die Vereine. Das hat sich ja jetzt irgendwie so ein bisschen, jedenfalls in meinem Empfinden, so ein bisschen abgeflacht, die Kurve. Das scheint ja, na gut. Jetzt haben wir Corona, jetzt ist ja sowieso im Stadion nichts los. Von daher.
Das ist jetzt würdest du ja deutlich
sehen. Frommer Wunsch von mir.
Aber
das stand eben im Raum, dass das wirklich, dass das ja letztendlich da eine immer weitere Kriminalisierung zur Folge haben wird. Und da hat man natürlich gesagt, war jetzt der Rainer Wendt keiner, der da zur Deeskalation beigetragen hätte. Muss man vorsichtig aussuchen.
Also ich fand die Personalie ja auch unglaublich spannend. Also ich kenne Rainer Wendt persönlich. Er ist ja auch so ein bisschen kleiner Populist. Der schafft es ja tatsächlich, die Sachen pointiert zu formulieren und nimmt da auch kein Blatt vorm Mund. Aber ich war schon überrascht, als der Name hier auftaucht. Ich meine, gut, er ist CDU-Mitglied. Ich glaube, damals war auch CDU-Parteitag in Leipzig, wo man sich getroffen hat und das besprochen hat. Aber ich hätte schon erwartet, dass jetzt Milan da mal den Kontakt oder Milan oder sein Chef mal den Kontakt zu den Koalitionspartnern sucht, bevor sie das raushauen. Also ich hatte eigentlich gedacht, als das kam, dass das abgesprochen ist mit SPD und den Grünen.
Ja. Aber die haben sich ja dann auch, die haben sich ja dann auch ganz schön auf die Hinterbeine gestellt. Das war ja, da gab es ja auch schon, war der Ton ja auch schon relativ martialisch, wenn ich mich da richtig erinnere, zwischen den
Koalitionären. Da hat man schon klar gesagt, Wendt oder ich.
Genau, Wendt oder
nicht. Kenia. Genau. Ja, Kenia. Kenia ist schon eine lustige Erfahrung, ja.
Ja, ist hoffentlich bald vorbei.
Ja, aber was erwartet uns nach Kenia? Also die Berliner Kollegen Schwarz-Gelb ist, das wäre tatsächlich mein Favorit, muss ich ehrlich sagen. Ich habe tatsächlich auch nichts gegen grüne Politik. Wenn sie realistisch, also realo geprägt ist, also hier Herrn Kretschmer aus Baden-Württemberg, der würde aber natürlich auch gut als SPD-Mann durchgehen, glaube ich, ja, hier und da.
Ja, SPD, CDU irgendwie, so, ist ja sowieso alles kaum noch wirklich unterscheidbar.
Aber die Alternative, die natürlich jetzt in Berlin so zu betrachten ist, wäre ja Rot-Rot-Grün, R2G heißt das, habe ich gelernt, R2G.
R2G, RRG.
Rot-Rot-Grün. Und da kommen wir, deshalb, das haben wir vorhin ja verschoben, warte, ich suche es mal raus. Dieser sagenumwobene Artikel im Fokus, den ich auch auf meiner Facebook-Seite verlinkt habe, weil mich der wirklich
massiv... Abu Shaka haut sich auf die Schenkel.
...massiv beeindruckt hat. Also da war ich auch ein bisschen... es wird ja im Moment sehr viel diskutiert über Rassismus und Diskriminierung, was ich durchaus... Also nicht despektierlich finde, und das will ich ganz klar sagen. Also das sind schon Diskussionen, die müssen geführt werden, auf jeden Fall. Also
die ist überfällig, diese ganze Geschichte, Rassismus und auch Antisemitismus. Das ist längst überfällig, aber es treibt natürlich auch Blüten. Ne?
Genau, und wie in jeder Diskussion hat man Diskussionen, wo man sich die Augen reibt und dann fragt, ob man irgendwas nicht so richtig verstanden hat. Also ich jedenfalls. Und also es geht hier um einen Artikel, und zwar, ich suche den gerade, deshalb versuche ich jetzt ein bisschen.
Du blätterst im Internet.
Ich blättere im Internet.
Ich war's rasche.
Ja, das hat die Welt auch verändert, das Internet, ja. Steve Jobs hat uns das Internet in die Tasche gesteckt.
Ja.
Das hat, glaube ich, Obama gesagt, ja, kann das sein?
Ich glaube,
ja. Das fand ich ja, das ist ein schöner Satz.
Den habe ich. Ja.
Ja. Mit dem iPhone irgendwie. Das war, ich glaube, als er verstorben ist. Jetzt finde ich natürlich dieses. Ach, warte, ich weiß, ich hatte das bei uns in die Gruppe gestellt. Und weil manche Sachen ist immer besser, wenn man das halt in einer Gruppe diskutiert und nicht im öffentlichen Raum von Facebook oder genau, hier ist es. Ah, genau. Und zwar, ich lese mal bloß die Schlagzeilen vor. Jetzt rödelt's noch ein bisschen. Arabische Clans in Berlin. Die Linke wettert gegen Polizei. Kampf gegen arabische Clans in Berlin ist rassistisch. Das ist ein Artikel aus dem Fokus vom 3. Oktober. Also Aha. ist auch schon ein bisschen her.
Ja.
Jetzt muss ich hier irgendwas akzeptieren, immer Ja drücken, heißt das, ja. Wenn hier immer irgendwie Fragen kommen, immer Ja, habe ich mal gelernt hier im Internet.
Ja, wollen Sie wollen Ihre Sie Daten
an alle auf. Öffentlich freigeben? Ja.
Weiter. Zum Thema Datenschutzgrundverordnung. Schreib mal auf deinen Zettel.
Ja, das Datenschutz DSGO. Datenschutzgrundverordnung. DSGVO, ja? Mhm. Da können wir auch mal drüber reden. Das ist wirklich, aber da schalten die Leute alle ab, glaube ich.
Das ist ja, wenn wir Ihnen die Vorschriften vorlesen, dann.
Ja, wir dürfen das vorher nicht verraten, dass wir darüber reden. Denn
genau. Nein, aber das ist ja hier Vorratsdatenspeicherung und so weiter, ist ja auch eine interessante Geschichte, wo wir uns wirklich mal die Köpfe heiß reden können.
Warte mal, hier so der einleitende Satz: Schikane unbeschuldeter Bürger. In Clans. Und sippenhaft für Familienmitglieder. Eine Bundestagsabgeordnete der Linken kritisiert die Maßnahme der Berliner Polizei gegen arabisch kriminelle Clans. Das ist ja schon in sich, also der Satz, ja. Und sieht die politische Debatte als rassistisch motiviert. Schon der Begriff der Clankriminalität sei irreführend und diskriminierend, sagt Ulla Jelbke. Das ist meine Lieblingsabgeordnete von den Linken. Bundestagsabgeordnete der Linken und Sprecherin für innenpolitische Themen, deshalb kenne ich sie, bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Linkspartei in Berlin-Neukölln und dem Verein Muslime aller Herkünfte Deutsche Identität. Aha, Mahdi, okay. Im Gemeinschaftshaus Refugio. So, rassistische Karte gegen Clans. Nach Ansicht von Jelbke werden in der politischen und öffentlichen Debatte die rassistische Karte gezogen, führt Jelbke aus. Der Begriff Clankriminalität lasse darauf schließen, dass die Zugehörigkeit zu einer Familie oder einer Ethnie die Ursache für kriminelle Handlungen sei. Auch die Parteikollegin Schulz aus dem linken Bezirksvorstand kritisiert das bei der öffentlichen Debatte. Es sei schon sehr auffällig, mit welchem Werf darüber gesprochen wird und mit welchen rabiaten Maßnahmen gehandelt werde. Die Polizeimaßnahmen stigmatisieren und kriminalisieren die Muslime.
Ja, alle.
Also,
Muslime.
Was sagst du dazu? Das ist schon
harter Tobak. Ein bisschen geht es mir da wie dir. Mir bleibt ein bisschen die Spucke weg. Das ist, ich sag mal, wahrscheinlich geht es da wieder gegen irgendwelche, um irgendwelche Begrifflichkeiten. Um in der Sache vom Problem abzulenken. Ja? Also, man hätte ja jetzt auch wirklich mal einem konstruktiven Vorschlag kommen können, wie man dieses Problem angeht. Ja, die einen sagen eben, wir machen eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft wegen Clankriminalität und R2G führt erstmal eine sprachliche Diskussion, wie man das Ganze nennt. Dann ist man erstmal beschäftigt.
Genau. Also ich gebe ja zu, Clankriminalität suggeriert tatsächlich, dass alle, die in dem Clan sind, Straftaten begehen. Wenn man das so interpretiert, wie das Frau Jelbke gemacht, ja. Also da kann man ja durchaus diese Diskussion führen. Aber Hintergrund ist ja tatsächlich, dass wir also eine traurige Geschichte von nicht realisierter Migration nach Deutschland dort vor uns haben. Hm. Also diese Malami-Kurden, das war ja damals die aus dem Libanon nach Deutschland migrierten Familienverbände, die dann hier in Deutschland schlicht nicht migriert worden sind, die halt auch nie so richtig ihren Platz in unserer Gesellschaft gefunden haben und sich dann einen geschaffen haben, einfach mal. Also was ja durchaus nachvollziehbar ist aus ihrer Sicht. Und wir haben als Gesellschaft da nie eine vernünftige Antwort drauf gefunden. Also die mit den Familien dort zusammen. Und das Ergebnis haben wir heute in Berlin und Köln und Bremen. Und ja, Sachsen-Anhalt haben wir ja offizieller Sprech das Problem nicht. Aber ja.
Na, weil Berlin auch ganz weit weg ist.
Ja, genau. Aber ich sage ja nur Dresdner Gewölbebodemuseum. Das sind ja so die Highlights von solcher Kriminalität. Und die Realität oder das Tagesgeschäft ist ja halt der Drogenhandel in Berlin. Also wo im Görli da die Plätze für die Drogendealer verlost werden. Also ist schon ein Problem da und das kann man natürlich jetzt sprachlich wegleugnen. Man kann es aber auch angehen.
Genau.
Tja. Was macht denn Frau Jelpke da? Will sie das Problem lösen oder will sie bloß...
Erstmal will sie wahrscheinlich Wählerstimmen sammeln.
Ja.
Da irgendwie. Und dann mal gucken. Aber so richtig vertrauenerweckend scheint mir das nicht zu sein. Jedenfalls nicht, wenn du nicht da vorhast, am Görli dein Geld zu verdienen.
Also unser Bundesvorsitzender, der Sebastian Fiedler, auch ein ganz schlauer Kopf, der hat die Clans mal so verglichen mit der Industrie. Und hat so gesagt, also wenn die Mafia quasi so ein internationaler Weltkonzern ist und die Triaden, dann sind diese Clans, das sind dann so mittelständische Unternehmen aus Berlin und Köln, um so die Größenordnung mal darzustellen. Aber die sind eben auch nicht ohne, ja. Und die Straftaten, die da begangen werden, also diese Clan-Kriminalität, den Begriff nutzt man ja, um darzustellen, dass die halt ihre Familienverbände nutzen, um
Straftaten zu verdecken.
Um das zu verschleiern, genau, um sich Rückzugsräume zu schaffen, um auch ein Drohpotenzial aufzubauen. Das ist übrigens eine sehr plastische Parallele so zu Rockerbanden und sowas. Genau, und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen und da muss man auch was mitmachen, also egal, wie man das jetzt nennt. Also
ja, man kann einen Namen dafür finden, der vielleicht nicht ganz so irgendwie auf die Familien abgeht, aber man muss das Problem lösen, meine ich.
Ja, auf jeden Fall, also, aber das ist schon, das ist aber so ein bisschen rot-rot-grün, also R2G in Berlin. Also da wird viel über Worte diskutiert und über Begrifflichkeiten. Und die Probleme kommen da ein bisschen aus dem Fokus, glaube ich. So.
Ich fand gut, dass man es nicht mehr, dass man nicht mehr Schwarzfahren sagen darf.
Nee, was sagt man jetzt?
Was ist, weiß ich nicht. Ja gut, Erschleichen von Leistungen, aber.
Ach so, okay.
Schwarzfahren ist rassistisch, habe ich gelernt.
Okay.
Aber vielleicht ist das Problem dann weg, wenn man es nicht mehr Schwarzfahren nennt, dann fährt keiner mehr schwarz. So, mein Lieber, wir haben jetzt hier schon fast eine Stunde uns verquasselt.
Ja, das geht schnell.
Ich denke mal, wir wollen auch keinen langweilen. Deswegen vertagen wir unsere Diskussion auf die nächste Folge. Hat mir Spaß gemacht, ganz ehrlich. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Runde.
Ja.
Und dann würde ich... Was meinst du?
Ja. Ja. Also ich würde ja, das ist immer schwierig, das müssen wir noch lernen mit dem Dazwischenproblem. Mhm. Oder nicht? Oder hat super Spaß gemacht. In der kurzen technischen Pause haben wir ja auch einen hübschen Titel gefunden für diese erste Folge. Und lasst euch überraschen. Haha. Habt ihr ja schon gelesen, wenn ihr das hier hört, verdammt.
Und, lasst euch trotzdem überraschen vom nächsten Titel.
Genau. Also wir haben, glaube ich, eine Menge spannende Themen. Wir werden auch ein paar liberale Themen uns nochmal rauskramen. Jetzt aktuelle liberale Positionen, die vielleicht auch nicht...
Ja, so Skandale gibt es ja in der FDP auch.
Skandale haben wir auch, genau, die können wir auch anbieten. Und ich freue mich auf die nächste Folge.
Jo, dann.
Bis dann, tschüss.
Bis dann, tschüss.